ARD. Was ist der Mensch? Das ist eine sehr, sehr alte Frage und auch eine sehr philosophische, aber auch eine Frage, die sehr alltagsrelevant wird. Und deswegen haben wir uns auf dieses geistige Abenteuer eingelassen, einmal hinter die Gründe unseres Podcasts zu gucken.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Das ist wirklich sehr schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Ob bei den Apple Podcasts oder im Radio oder in der ARD Audiothek. Das ist ganz egal, wo Sie uns hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch, Petra. Es ist unsere 44. Folge.
Unglaublich, oder? Als wir angefangen haben, dachten wir, nach 7 Folgen gehen uns die Themen aus.
Aber es passiert irgendwie nicht.
Nee, es kommen leider immer wieder neue dazu. Oder das ist ja auch schön. In der Tat ist die Überschrift dieses Podcasts vielleicht auch dazu geeignet, dass sich die Themen eigentlich von selbst einstellen.
Ja, du, das ist guter Einwand. Also Folge 44, Schnapszahl, ein Grund zum Feiern. Und dann auch noch die Folge, in der wir so ein bisschen zu unserem Kern kommen, finde ich. Und ich auch vielleicht zum Eingang, es gibt ja immer mal wieder Leute, Petra, die neu dabei sind und dann hier den Weg zu uns finden. Was machen wir hier? Und ich denke jedes Mal, wie erklärt man es anders? Und dieses Mal wäre meine Erklärung folgende, weil das wilde Weltkarussell sich immer schneller dreht. Wir steigen hier immer kurz ab und schütteln uns und betrachten den Wahnsinn von der Seite her. Also wir strengen Herzen und Hirn an, um zum Wesentlichen durchzudringen. Wie gefällt dir das?
Das gefällt mir super und wir gucken ja auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Du als Journalist, als Mann, ich als Frau, als Bischöfin, als Theologin, als Ethikerin. Und so mischen wir unsere Perspektiven. Aber was ich so wundervoll finde, dass man in der Rückschau diese Zuschreibung gar nicht mehr braucht, sondern es entwickelt sich so ein Gespräch. Und du hast ja auch diesen Podcast vorgeschlagen. Es kommt also ja immer mal wieder Thema. Einwand, es sei zu philosophisch und das geht dann in meine Richtung. Und diesmal warst du es aber, der uns das, ich würde mal sagen, denkbar größte philosophische Thema überhaupt aufgegeben hat.
Oh. Und dazu noch du als Intellektuelle, die das auf ein anderes Level hebt. So, das ist hier bei uns kein Schimpfwort. Wir legen wirklich großen Wert auf den Verstand und wie der Name schon sagt, darauf Mensch zu bleiben. Und da sind wir beim heutigen Thema. Also so ein bisschen, ich habe gesagt, wir kommen zur Wurzel dieses Podcasts, weil wir, also wenn wir uns hier ständig fragen, wie wir Mensch bleiben können, dann müssen wir doch eigentlich auch mal uns fragen, was das eigentlich heißt, Mensch zu sein. Das ist eigentlich eine ganz simple Frage, aber gleichzeitig auch eine ganz schwierige. Hat mich tagelang beschäftigt. Ich habe da wirklich viel drüber gegrübelt. Ging es dir auch so im Vorfeld?
Im Vorfeld und als Philosophin beschäftigt mich das Thema ehrlich gesagt schon seit meinem ersten Semester. Das hieß nämlich, was ist der Mensch? Und das war da die große philosophische Frage von Immanuel Kant. Mhm. Und seitdem beschäftigt mich diese Frage natürlich immer. Sie beschäftigt mich auch ganz praktisch, etwa wenn ich eine Trauerfeier leite oder wenn ich einen Gottesdienst mache, aber auch intellektuell. Und dieser Frage ist man verrückterweise ja auch nicht fertig, weil man sich dabei ja auch immer fragt, wer will ich eigentlich sein als Mensch?
Ja, mich beschäftigt die gerade dazu noch, weil einfach so eine große Verunsicherung gerade ist, so eine große Gereiztheit, Verzagtheit, es gibt große Angst vor der Zukunft und dann hört man immer von all den Zeitenwenden. Und man fragt sich ja irgendwie doch gerade schon, auf welchem Weg sind wir gerade irgendwie als Menschheit und ist es der richtige? Es ist wie so, ich will das jetzt nicht überhöhen, aber wenn man jetzt so eine spitze Schlagzeile vielleicht sucht, so, also Menschheit am Scheideweg. Also irgendwie fühlt sich das für mich gerade so an. Und dann dachte ich so, wie fange ich denn überhaupt an bei diesem Thema? Und dann habe ich gedacht, ich frage mal eine andere Spezies, was Menschsein ausmacht, und zwar die KI, die, wenn man natürlich ganz korrekt ist, das Wissen ja nur generiert aus all dem, was Menschen mal ins Internet geschrieben haben. Aber habe ich mal gemacht, also ChatGPT habe ich gefragt, was macht Menschsein aus? Und da kamen die Antworten, ich kürze das mal ab in den Überschriften, also Bewusstsein und Selbstreflexion. Emotionen und Empathie, Gefühle, Sprache und Kommunikation, das, was wir hier gerade machen und reden und Kreativität und Kultur, Moral und Werte und das fand ich dann so, dass ich dachte, ja, das ist genau das, was wir hier machen, Sinnsuche. So, also das Sagt die KI, das sind die Punkte, die uns auszeichnen. Du nickst. Bei welchen gehst du da besonders
mit? Ja, das ist ja so eine Zusammenschau von allem, was das Abendland je über den Menschen gedacht hat. Und das kann die KI uns ganz schnell auch Dinge zusammenfügen, die wir jetzt vielleicht ganz allmählich uns auch selbst erarbeitet hätten. Aber ich würde gerne noch mal was anderes dazu fügen. Du hast die KI gefragt. Ich habe einfach noch mal die Bibel gefragt als eine für mich lebenswichtige Quelle, aber auch intellektuell natürlich stimulierende Quelle. Und die ist deswegen so faszinierend, finde ich, weil sie das alles zusammenfasst, aber auch noch wieder diesen Stachel löckt, als sei der Mensch im Grunde dann doch nicht mehr als Wasser und Verzweiflung. Und da gibt es nämlich einen wundervollen Psalm und da heißt es, was ist der Mensch, dass du deiner gedenkst? Und dann heißt es weiter, du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als Gott und ihn mit Ehre und Schönheit ausgestattet. Mhm. Das ist eine Perspektive, die die KI offensichtlich nicht gefunden hat. Und dann gibt es einen zweiten Pol, das ist das berühmte Ecce Homo von Pilatus.
Warte ganz kurz, bevor der zweite kommt. Sag nochmal in Ruhe eben den ersten Satz. Also du bist
Was ist der Mensch? Ja. Unsere Frage. Ja. Du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als Gott.
Ja.
Und ihn, das richtet sich an Gott selbst, mit Ehre und Schönheit ausgestattet. Ehre im Sinne einer Würde und Schönheit ausgestattet. Das hat ChatGPT nicht gefunden.
Und auch, aber auch ein bisschen weniger als Gott, aber schon auch göttlich, wenn ich das richtig
jedenfalls
verstehe.
Rückt es in diesem Psalm in eine Nähe, die ich sehr faszinierend finde und über die ich jetzt nochmal gestolpert bin. Es heißt aber auch nicht, du sollst sein wie Gott.
Ja.
Da kommt man dann vielleicht auch auf das tragische Missverständnis des Menschen. Aber wenig niedriger als Gott und dann mit Ehre und Schönheit ausgestattet. Mhm. Und das sind zwei Attribute, über die wir vielleicht gleich nochmal reden können.
Gerne.
Und der zweite Pol, der offensichtlich in dieser Datenwelt auch ganz weit unten gelandet ist, ist dieses Wort von Pontius Pilatus über Jesus, Ecce Homo, seht welch ein Mensch. Und damit ist es der leidende, geschlagene Mensch, der von anderen drangsaliert und gefoltert wird. Auch das ist ja eine Dimension des Menschseins. Und zwar sowohl, dass Menschen zu Opfern anderer Menschen werden, als auch, dass Menschen in der Lage sind, Menschen sowas anzutun. Und damit hat man, glaube ich, den breiten Bogen aufgespannt dessen, was Menschen sind und was sie vor allem einander sind. Denn du hast ja gesagt, eigentlich reden wir gar nicht über den Menschen, sondern über die Menschheit.
Ja.
Was ja nochmal was anderes ist, als über den Menschen zu reden.
Ja, das stimmt. Aber also das finde ich gut, diese beiden Pole, die du aufspannst zwischen der Schönheit, dem nahezu etwas bisschen göttlichen vielleicht auch und dem Dunklen, zu dem wir auch fähig sind.
Ja, also Glanz und Elend gehören an dieser Stelle zusammen. Und das neutrale Beschreiben von Kreativität kann ja auch eine ganz düstere Seite haben. Also Mordpläne sind auf irgendeine perverse Weise eben auch kreativ und gleichzeitig gegen diese Verzweiflung und den Eindruck, dass Menschen überhaupt gar nichts mehr gestalten und bewirken können, diese Einsicht, dass diese schöpferische, gestalterische Kraft, übrigens auch die Freiheitsfähigkeit und die Verantwortung etwas sind, was uns zugeschrieben wird.
Mhm.
Und wir sind dann auch die Einzigen, die uns das absprechen können.
Mhm. Ja, ich finde es total gut, dass du jetzt da mit diesen beiden Polen kommst, weil ich glaube, in meiner Vorbereitung auf diese Folge bin ich immer so auf diese Frage gestoßen, und was ist aber denn das wahrhaftig Menschliche von diesem in diesem Spektrum und was ist das, was wir irgendwie mehr verfolgen sollten und wo wir uns hinwenden sollten, wo wir uns mehr drum kümmern sollten, weil ich meine, wenn man so gerade guckt, ich hatte eben gesagt, Scheideweg, also da hast du wieder so ein nukleares Wettrüsten gerade, imperialistische Tendenzen, Klimakrise, die existenzielle Grundlage des Menschseins bedroht. Und dann noch, ich muss jetzt ein bisschen davon galoppieren, aber es fällt mir so viel ein. Dann hast du noch so diese Verschmelzung mit der Technologie, also wie viel Mensch ist noch übrig von uns biologisch in 200 Jahren. Mit anderen Worten, da wir gerade an irgendeinem Punkt sind, an dem irgendwie etwas geschieht, ich kann das gar nicht richtig benennen, finde ich das so wichtig, sich nochmal klar zu machen, in welche Richtung, habe ich ja gerade gesagt, bei diesen Polen, das sogar aber noch mehr gehen sollte, ja.
Also du hast mit dem Stichwort Menschheit schon das gesagt, was, glaube ich, deswegen zur Disposition steht, weil es Tendenzen gibt, diese eine Menschheit als Unterstellung gar nicht mehr anzunehmen. Um mal so ein Beispiel zu nennen, der christliche Nationalismus im Kontext von Donald Trump ist einer, der behauptet, es gibt eine Hierarchie der Menschheit und wir sind die besseren Menschen. Dieses America First hat ja auch Folgen für die Vorstellung von dem, was Menschsein bedeutet. Und ganz viele andere Indizien sprechen dafür, dass Menschen wieder anfangen, sich in Kollektiven wechselseitig in Stellung zu bringen und diese Idee der einen Menschheit in Frage zu stellen. Und diese Unterstellung, dass wir eine Menschheit sind, ist super anspruchsvoll und hat auch lange gebraucht. Das ist das, was man in der Philosophie den menschlichen Universalismus nennt. Also alle Menschen sind einander gleich in ihrem Menschsein. Und das hat ja Folgen für die Art, wie wir uns miteinander in Beziehung setzen. Und ich würde sagen, wenn wir etwas deutlich verstärken müssen an uns selbst, ist es manchmal auch der Verstand, der offensichtlich schneller abgeschaltet ist, als man denkt, weil man dann so die Triebe hat. Aber die Liebesfähigkeit. Und die Liebesfähigkeit ist ja eigentlich erstmal nur die Beschreibung, dass Menschen in Beziehung sein können und übrigens auch müssen. Und dass sie auch zu sich selbst in Beziehung treten können. Das ist das, was man dann Reflexion nennt oder Nachdenken oder Besonnenheit. Und deswegen wäre erstmal mein Vorschlag heute, wir müssen die Liebe wieder entdecken.
Total. Ich schmunzel, weil du jetzt schon dahin kommst. Und ich dachte, das schäbe ich mir auf für später die Konklusion. Nein, alles gut. Weil ich finde auch die Idee der Entität oder dieser Einheit der Menschheit, die ist ja so gerade so ein bisschen so in die Defensive gedrückt, weil alle sagen America first oder Germany first oder was auch immer. Deshalb finde ich, die zentrale Frage stellt sich heute, wenn wir uns überlegen, was macht uns als Menschen aus, wie viel Gutmensch muss man sein, um Mensch zu sein? Also wie empathisch, wie mitfühlend, die Schwächsten im Blick zu haben, anstatt das Recht des Stärkeren. Also du hast ja eben gesagt, Menschen ist beides. Du hast das Helle, du hast das Dunkle, aber wie viel Gutmensch muss man sein, um ein Mensch zu sein?
Ich mag das Wort Gutmensch nicht, weil es so verächtlich gemeint ist.
Ja.
Es ist ja gemeint als die Unterstellung, als wüssten Leute besser als andere, was gut ist. Und da ist ja auch was Wahres dran. Es gibt so eine appellative Besserwisserei, die moralisch daherkommt, aber auf ihre Weise wiederum in so einer Gruppenlogik hängt, nach dem Motto, ich weiß es und du weißt es nicht.
So dieser erhobene Zeigefinger von oben herab so ein
genau.
bisschen.
Genau, ich würde da eher sagen, es ist dir gesagt, Mensch, was gut sei. Und dann kann man ganz gut beschreiben, was das ist. Alles, was den Beziehungen von Menschen untereinander dient. Und damit meine ich nicht nur den privaten Bereich und den einer Gruppe und einer Gesellschaft, sondern dann ist ja angesonnen die ganze Menschheit. Also was dient der Menschheit und nicht nur mir und meiner kleinen Gruppe? Das ist, glaube ich, im Moment die große Herausforderung. Und da muss man auch sagen, natürlich ist es auch eine Zumutung, wenn man sagt Menschheit. Denn das bedeutet ja, dass ich mich auf Augenhöhe befinde, buchstäblich, mit Leuten, die ich nicht mag, die ich nicht verstehe und die ich unter Umständen unheimlich finde und die mir möglicherweise sogar auch Böses wollen. Deswegen ist das eine Anstrengung, diese Art von Liebe. Das ist kein Gefühl, sondern das ist ein Entschluss. Und wenn man sich das Abendland anguckt und überlegt, wie lange es gedauert hat, bis man sowas wie ein internationales Völkerrecht entwickelt hat, in dem das ja versucht wird, in Rechtsform zu gießen, was wir gerade besprochen haben, dass es eine Menschheit gibt und dass Verträge und das Recht eine Form sind, diese Machtgelüste einzelner und den Eindruck, wir seien etwas Besseres als andere, einzuhegen zumindest. Und dieser Konsens, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Welt so mühsam erarbeitet haben und an dem sich ja längst auch gar nicht alle beteiligt haben, ist einer, der zur Disposition steht. Und das finde ich im Moment wirklich unheimlich. Es gibt einen berühmten Satz eines der Staatsrechtskronzeugen der Nazis, Karl Schmidt, der hat mal gesagt, wer Menschheit sagt, lügt.
Ach was.
Damit unterstellt er eben genau, dass das ein humanistisch, vielleicht auch sozialistisches Ideal sei, dass man unbedingt mit aller Macht und so einem philosophischen Gestus des Übermenschen zerstören müsse. Und das ist ein Satz, der sowohl bei Intellektuellen in Russland als auch bei Intellektuellen rund um den amerikanischen Präsidenten jetzt wieder auftaucht.
Ja.
Und wenn man sich für diese Hintergründe interessiert und ich macht das im Moment ziemlich intensiv, um so die geistigen Hintergründe besser zu verstehen, wird deutlich, das ist auch ein deutscher Export, muss man ja leider sagen, dieser Satz von Karl Schmidt, dass das die Gefährdung im Hintergrund ist, dass die Annahme, wir seien eine Menschheit und wir müssten diese großen Herausforderungen, wie etwa auch den Klimawandel, gemeinsam bewältigen, einer ist, auf den sich viele nicht mehr einlassen wollen. Und damit ist die humanistische Idee des Abendlandes tot.
Und deshalb machen wir das heute, deshalb stellen wir diese Frage und deshalb habe ich recherchiert und gesucht und deshalb dieser Punkt hier, weil ich meine, es ist ja heute, es ist ja immer so, wir strengen hier unsere Hirnzellen an und wir versuchen, zu einer Erkenntnis zu kommen. Und das ist ja auch, ist ja nicht so, dass wir die umfassende Wahrheit sind, das will ich nochmal betonen, sondern es ist ja echt dann so, dass ich mich zu Hause hinsetze und gucke, was spricht für, was spricht wieder. Und bei dieser, genau dieser Frage, an welchem Punkt wir gerade sind und wie du es gerade so schön hergeleitet und beschrieben hast, dass diese humanistische Idee so unter Druck geraten ist, da habe ich Folgendes zugefunden, und zwar von Friedemann Schrenk, der zählt zu den renommiertesten Paläoanthropologen in Europa, der untersucht quasi den Schritt vom Affen zum Mensch. Weil ich so dachte, Moment, was war der Beginn der Menschheit? Was macht den Menschen im Kern aus? Also quasi die Geburt des Menschen. Und der sagt, das war nicht der aufrechte Gang oder Feuer beherrschen oder die Benutzen von, das Benutzen von Werkzeugen, sondern folgende These. Wir sind an dem Punkt Mensch geworden, an dem Zusammenarbeit vorteilhafter war als körperliche Dominanz. Das war dann übrigens auch der Moment, als Männlein und Weiblein angefangen haben, individuelle Bindung einzugehen, um Nachwuchs groß zu ziehen. Und du hattest quasi dann in der Folge erste gesellschaftliche Verhältnisse, weil du hast Kooperation statt Egoismus oder Durchsetzungsvermögen. Und da sind wir eigentlich, da wäre ich jetzt zum Punkt erstmal ja auch Liebe gekommen, ja, und Zusammenhalt. Also das war der Punkt übrigens, ich meine vor, was weiß ich, glaube 2,5 Millionen Jahren, aber ehrlich gesagt hat mich diese Zahl etwas überrascht, weil ich glaube nicht, naja, egal. Also der Mensch eigentlich als soziales Tier, also aus dem Tier ist quasi ein soziales Tier geworden. Und wenn das der Übergang zur Menschheit war, dann würde ich doch ableiten, okay, das ist eigentlich das, was in uns drinsteckt. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns zufrieden macht, nehme ich mal an, und glücklich. Anstatt dieses Gegeneinander und dieser Kampf um den Platz an der Sonne. Also klar, ich weiß, das klingt auch wieder so ein bisschen naiv und ein bisschen eso, aber also wenn man zurück will an den Ursprungspunkt, dann wäre das, weil wir uns die Frage heute stellen, dann wäre das menschlich.
Ja, das wäre menschlich. Ich würde sogar auch sagen, die Frage nach dem Kern ist schon so interessant. Also du suchst den ja immer, diesen einen Begriff und diesen einen Kern, das finde ich auch irgendwie beeindruckend, manchmal auch ein bisschen niedlich, ehrlich gesagt, weil ich immer denke, wieso muss das eigentlich dieser eine Kern sein? Vielleicht sind es ja mehrere Murmeln, die sich die ganze Zeit bewegen.
Ja, auch ein schönes Bild, ja.
Aber es gibt ja auch die schöne These, dass der Sprung vom Tier zum sozialen Tier in dem Moment begann, wo Menschen angefangen haben, sich im Medium der Kunst selbst zu reflektieren oder sich anzugucken von außen. Also diese ersten Malereien, diese frühen, wo man merkt, dass Menschen anfangen, sich selbst zu beobachten bei dem, wie sie sind, was sie tun, auch im Positiven wie im Negativen. Und dann wäre das eben auch eine andere Art von sozialer Bildung oder Bindung. Was ich interessant finde, ist, dass das eine Sozialität ist, die auf einer Entscheidung beruht, also auf einer Selbstverpflichtung. Das ist eben keine triebgesteuerte Überlebenstechnik, sondern das wird dann eine Kulturtechnik, könnte man sagen. Mhm. Und daran nochmal zu erinnern, finde ich fast wichtiger, als genau zu bestimmen, wann war es eigentlich. Die andere These, die ich auch sehr faszinierend finde, ist, die Menschheit begann als Menschheit zu agieren, als sie anfing, ihre Toten zu begraben. Im Sinne auch eines Abschieds von Menschen, die so wertgeschätzt waren, dass man ein Ritual brauchte, um sie gehen lassen zu können, anstatt sie einfach zurückzulassen. Mhm. Und das sind ja alles so Elemente, wenn man die mal zusammenfügt, die auf ganz ursprüngliche Weise Humanität schon beschreiben, also sowohl die Fähigkeit, sich im Spiegel der Künste zu sehen, als auch die Toten zu begraben, als auch sich bewusst in eine Beziehung zu begeben, die dann auf Dauer gestellt ist, nicht nur um besser zu überleben, sondern weil es für das Gegenüber besser ist.
Ja.
Das Kind, den Alten, und daraus entwickeln sich ja sehr früh dann auch schon so ganz elementare Regeln im Umgang, allerdings sehr, sehr lange eben noch mit der Idee, die Menschheit gibt's nur in unserem Tribe, also in unserer Gruppe, und alle anderen verdienen es, vernichtet zu werden. Und deswegen ist für mich der Sprung dazu zu sagen, die Idee der einen Menschheit, eigentlich der Moment, wo die Menschen wirklich vom Tier zum sozialen Wesen werden.
Okay, okay. Aber ich glaube, das ist der Punkt, weshalb das irgendwie gerade insgesamt so, ich hatte vorhin Scheideweg gesagt, weshalb das so schwer fällt, weil wenn wir gerade hergeleitet haben, eine Murmel, du hast schon Murmel gesagt, dass diese ersten gesellschaftlichen Verhältnisse und dass man als Gemeinschaft sich versteht, dass ich glaube immer noch es tief im Menschen ist, die Sehnsucht nach einem Aufgehobensein in diesen in eher kleinen lokalen Gemeinschaften. Und der Historiker und Bestsellerautor Yuval Harari, der sagt, das ist gerade das Problem unserer Jetztzeit eigentlich, dass der Mensch eben soziales Tier ist, aber diese lokalen Gemeinschaften immer mehr zerbrechen. Und der Ersatz, also quasi das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Nation oder sagen wir in der EU, das ist nicht dasselbe. Das stiftet eben nicht das Zugehörigkeitsgefühl, das man hat, wenn man in so kleinen lokalen Gemeinschaften ist, wie ich vielen Vereine ein oder die Gemeinde in der Kirche. Und er sagt, dass das eigentlich, weil wir, ich habe ja gerade so der menschliche Kern, weil wir damit gerade so Probleme haben, sind wir gerade verletzlicher, verwundbarer, verunsicherter.
Wir haben ja mit beiden Probleme mittlerweile, würde ich sagen. Sowohl mit so kollektiven, abstrakten Vorstellungen wie Menschheit oder Nation oder was ist Europa. Und auf der anderen Seite im kleinen Kontext zerbrechen diese ja schon länger fragilen Gemeinschaften, die engeren Gemeinschaften bis in die Familie. Das liegt, glaube ich, an vielem. Das kann man nicht so einfach monokausal beschreiben. Es ist in Teilen ja auch eine Befreiungsgeschichte, das darf man nicht vergessen. Also ich bin nicht verpflichtet, sondern ich treffe eine Wahl. Aber diese Wahl ist eben auf Dauer extrem stressig für soziale Beziehungen, weil ich meine eigene Wahl immer wieder befrage und überlege, kann ich nicht noch was Besseres wählen? Das ist das eine. Und das andere ist so, dass wir, glaube ich, lange dachten, wir seien im Sinne des Überlebens auf die anderen gar nicht so angewiesen. Das Subjekt hat sich dann einfach selbst auf den Weg gemacht und sich seine Biografie gebastelt. Und wir merken mittlerweile, das war auch eine Selbsttäuschung. Sowohl wenn wir Kinder sind, als auch wenn wir alt werden, sind wir auf diesen unmittelbaren, engen Beziehungsrahmen eben doch sehr angewiesen und werden das in Zukunft vermutlich auch wieder mehr sein, weil wir es nicht delegieren können an den Staat. Der Staat hat dazu einfach gar nicht mehr die Kraft. Und deswegen glaube ich, wir stehen auch da an einem Scheidepunkt, wo wir uns neu überlegen müssen, um mal so ein Beispiel zu nennen, wie gehen wir mit den Alten und Schwachen um, wie wir mit dieser Selbstverantwortung umgehen, wenn gleichzeitig die klassische Familie im Sinne eines lebenslangen Modells faktisch an vielen Orten so gar nicht mehr existiert. Und das kann man Leuten auch nicht vorwerfen. Das sind einfach gesellschaftliche Entwicklungen. Was heißt das dann eigentlich? Was heißt das für Freundschaft, wenn die sozialen Netzwerke mir suggerieren, ich hätte 325 davon? Was heißt das für Eltern-Kind-Beziehungen, wenn Eltern eigentlich am liebsten die besten Freunde ihrer Kinder wären und so? Also es gibt tausend Aspekte daran, die deutlich machen, wie schwer das geworden ist in diesen kleineren Kontexten, die auch Wahlfamilie sein können, in diesem Sinne gut ein Mensch sein zu können. Weil genau. Es nämlich Formen der Selbstzurücknahme braucht, die eigentlich gar nicht promoted werden, sondern was promoted wird, ist Self-Care,
Individualismus.
Also auch eine Form der Selbstdarstellung, die suggeriert, wenn du das nur richtig gut machst, wirst du schon geliebt. Und diese Ursprungsverpflichtung, die man natürlich auch nur idealerweise historisch beschreiben kann, ist ja eine, dass ich mich frage, was braucht der andere?
Ja. Ich glaube aber, und ein Punkt ist auch noch eben, dass immer mehr Menschen in der Stadt wohnen und es immer mehr in diesen anonymen Großräumen man auch diese, ist dann einfach auch nicht so leicht, sich so ein kleines lokales Geflecht aufzubauen, so wie vielleicht, also gut, auf dem Dorf ist es auch nicht mehr so wie früher, muss man auch, aber dann ist es überall, dann stimmt ja der Befund schon, es ist überall so, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl weniger wird, diese Bindungen, die einem ja möglicherweise, wenn ich hier recht habe, dazu führen, dass man sich als Mensch gut und aufgehoben fühlt.
Also die Kritik daran, dass die Bindungslosen in den Großstädten wohnen, die ist ja schon 120 Jahre alt. Also rund um 1900 gab es eine Flut von Kulturkritiken von Menschen in der Stadt, die beziehungslos und bindungslos sind. Also keine Beziehung mehr zu Gott, keine Beziehung mehr zu den Menschen haben. Das ist etwas, was, glaube ich, so die Moderne die ganze Zeit schon umtreibt. Ich glaube schon, dass ein Schlüssel, der noch viel zu wenig reflektiert ist, die Präsenz der sozialen Medien ist, die ja etwas Soziales suggerieren, was im körperlichen Sinne gar nicht mehr stattfindet. Und da reden wir zwar viel im Moment über Desinformation und irrlichternde Bots, aber wir reden zu wenig darüber, was das eigentlich für unser Verhältnis zu unseren sozialen Beziehungen bedeutet. Und es gibt so ganz wundervolle Experimente oder auch Orte, wo man sehen kann, wie beglückend das ist, wenn man zwischendurch, und das meine ich gar nicht technisch kritisch, sondern einfach sich eine Zeit einräumt, wo man einfach nur analog mit Menschen in einem Raum bleibt, ohne das nervöse Zucken zu spüren. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich eine Nachricht habe.
Ja.
Ich habe in Toronto, als ich da eine Weile war, gesehen, da hat man riesengroße Hallen und auch Kathedralen ausgeräumt, dann gibt es da lauter so Sitzsäcke und da steht da noch ein Klavier und sonst gar nichts und da treffen sich 600 junge Leute und hängen auf der Oberfläche einfach ab, also spielen Spiele, unterhalten sich, stricken, machen lauter so Dinge mit der Hand, zwischendurch machen sie Musik und dann singen da irgendwo welche und das sind alles ganz junge Leute, zwischen 17 und 25 würde ich sagen und daran merkt man, es gibt eine große Sehnsucht danach, durchaus auch mit Leuten, die man gar nicht kennt, sozial zu interagieren, aber so, dass man sich wirklich ins Gesicht guckt und dass man auch mit den Gerüchen und der Art, wie Menschen normal sprechen und auch mit der Geräuschkulisse, die Menschen normalerweise erzeugen, wenn viele in einem Raum sind, gut und gerne wieder leben will. Und das empfinden die dann aber als Event, als etwas ganz Besonderes und als etwas Großartiges. Und der normale Alltag findet in den sozialen Medien statt. Da hat sich was umgekehrt. Und deswegen wäre das mein Wunsch auch für unser aller Kinder, also auch für unsere Kinder, dass sie das nicht als Ausnahme und Event begreifen, sondern als eine Normalität, die sie ebenso kultivieren wie ihre Kompetenz, coole Videos zu schneiden.
Ich wäre zu diesem Punkt, ich freue mich, weil ich wäre zu diesem Punkt auch noch gekommen und ich finde es sogar in Ordnung, technisch kritisch zu sein. Du sagst gerade, du willst das lieber nicht so hervorheben, aber ich glaube, diesen Punkt dürfen wir heute nicht vergessen, weil das wäre nämlich für mich auch noch ein Schlüssel und das sagt eben auch die Forschung, die Wissenschaft, dass dass es einfach auch schädlich ist für das Menschsein oder für das Zugehörigkeitsgefühl, dass wir einfach mehr auf Fernseher und Computer achten und auf soziale Medien als auf unsere Körper. Also man widmet ja den Tweets von Donald Trump mehr Aufmerksamkeit als Gefühlen, als Gerüchen. Fand ich auch schön, dass du das gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Was wir auch irgendwie vergessen haben, ist so die Rolle der Natur. Ich meine, wir kommen seit Millionen Jahren aus der Natur und wir leben immer in immer technologisierteren, beschleunigteren Welten. Und da geht so der Kontakt zur sinnlichen Welt auch verloren. Und ich glaube, das führt auch zu Entfremdung und Unsicherheit. Und das merke ich persönlich selber auch. Ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal erzählt im Podcast, dass ich dann mal ab und an mal wandere. Das ist wie so das, was du gerade geschildert hast, was diese jungen Leute da auf einmal erfahren haben. Das geht, das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, was das für, wie so ein Erden, was dann auch echt lange trägt und eine Zufriedenheit und auch ein gutes Gefühl gibt bei all dem Stress, der da draußen ist, wenn man ständig alle Push-Nachrichten liest. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir so ein bisschen vergessen haben und was auch zu einem allgemeinen Unwohlsein fühlt.
Ich finde interessant, dass du das beschreibst. Ich bin ja so ein Waldkind und deswegen drängt es mich immer in den Dice da, wenn ich merke, ich brauche wieder Kontakt zu mir selbst oder ich muss mal über was nachdenken oder eine Entscheidung treffen oder so. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Gleichzeitig ist ja das buchstäblich Verrückte, dass in den sozialen Medien fast nichts wichtiger ist als die Thematisierung des eigenen Körpers. Das Essen, die Fitness, das Aussehen und dadurch sich aber auch der Kontakt zum eigenen Körper auf eine schräge Weise so verselbstständigt, dass man sich immer misst an diesem Bild Phänomen und dann ja noch nicht mal mehr sein Spiegelbild ohne Filter erträgt. Das sind in der Tat Dinge, die man sich deswegen so genau angucken muss, weil man auf der Oberfläche ja sagen muss, es gab noch nie so viel Diäten, Ernährungsvorschläge, Fitness. Es gibt auch unfassbar viel in den sozialen Netzwerken über Selbstsorge und über Meditation
Yoga.
Und so. Aber es ist alles eben immer medial vermittelt und es wird dadurch alles, auch man selbst, fängt an, sich zu konsumieren. Also es gibt so ein konsumtives Verhältnis zu allem. Und es wird auch immer alles gleich bewertet. Und ich glaube, das, was du beim Wandern erlebst oder was ich im Deister erlebe, ein großes Lob auf den Deister, für alle, die ihn nicht kennen, unbedingt mal hingehen. Das ist ein Waldhügel, der aussieht wie ein Wal. Und einen so zurückwirft auf sowas ganz Existenzielles. Also man guckt, dass man nicht über eine Wurzel stolpert. Man sieht, wenn man Glück hat, den Himmel. Man riecht den Wald. Und dann fängt das Herz an, leiser zu schlagen. Und man kommt auf Gedanken, auf die ich möglicherweise an einem Bildschirm niemals gekommen wäre. Ja. Und diesen Schritt zurückzumachen, wenn man so will, das Unglamouröse selbst zu achten und zu würdigen und gleichzeitig aber auch nicht in diese Idee zu verfallen, dass man auf diese Weise jetzt irgendwie wieder was Schönes erreichen muss. Es gibt so Wanderblogs, wo ich dann auch wieder denke, selbst das wird dann noch in sozialen
mit einer Zielsetzung
Medien irgendwie
versehen, ja.
Genau, und wer die schönste Wanderung gemacht hat und die längste und so. Also da einfach mal auszubrechen und sich selbst auszuhalten, und zwar in seiner Zerbrechlichkeit, aber auch in der innewohnenden Schönheit, also das, was dieses alte Psalmwort nochmal erinnert. Und ich habe gerade mal so eine Woche, wo ich, das hat was mit der Passionszeit zu tun, Menschen bewusst ins Gesicht gucke und ich sehe gerade in Hannover sehr, sehr viel alte Menschen. Es ist eine sehr alt gewordene Stadt. Das ist auch ein Unterschied zu anderen Städten außerhalb Europas. Und es gibt so unfassbar viele schöne alte Menschen mit sehr gegerbten Gesichtern und weißen Haaren. Und es gibt wundervolle alte Paare, die Hand in Hand durch die Gegend schleichen, auch am Rollator. Menschen, die einander helfen, die sich durch die Tür winken. Und darauf mal zu achten, das führt für mich immer dazu zu denken, ja, wow, es gibt so viel Schönheit in dieser Welt. Und diese Schönheit gibt es eben nicht nur in der Natur, sondern die gibt es auch auf zwei Beinen.
Ja, also da waren jetzt ein paar Gedanken dabei, aber dann lass uns doch mal jetzt in Richtung Ende auch festhalten. Es klingt total platt, aber es ist eigentlich, könnte es so einfach sein. Und zwar wirklich wieder Hinwendung zur Natur. Back to the roots. Du hast gerade Wurzeln gesagt, über Wurzeln laufen. Deshalb kam ich auf diesen englischen Begriff. Also zurück zu den Wurzeln. Und zurück zu kleinen lokalen Gemeinschaften, da wieder mehr zu investieren. Also eigentlich sind wir gerade im Großen und Ganzen durch die sozialen Medien und durch unsere Handys und eigentlich sind wir die ganze Zeit auf dem falschen Weg. Also das ist nicht das, was, glaube ich, zu mehr Zufriedenheit führt und zu mehr und zum, ja, und zum echten Menschsein. Deshalb würde ich das beides gerne nochmal hervorheben. Also Natur und Gemeinschaften, kleine Gemeinschaften und nicht die 1000 Freunde, die man irgendwie bei Facebook oder so hat. Und ich finde, das ist mir heute auch noch ganz wichtig, wieder mehr Freundlichkeit und mehr Anstand irgendwie. Das ist so, wenn man so sieht, so die Leute, wenn die so gestresst sind und wie die miteinander umgehen und beim Bäcker oder so. Und auch im Großen und Ganzen, wenn man Trump sieht und so weiter, mehr Freundlichkeit und mehr Anstand. Es ist doch wirklich das Naheliegendste, was einem am meisten Spaß und Freude macht, mit anderen Menschen im Austausch zu sein.
Im Ergebnis bin ich ganz bei dir. Wir könnten den Knigge mal wieder erfinden. Also so Höflichkeitsrituale helfen ja, wenn man den anderen gerade gar nicht erträgt oder liebt. Dann schlägt man ihm wenigstens nicht den Kopf ein. Das war nämlich mal die Idee mit diesen Anstandsformaten. Höflichkeit, um den Bürgerkrieg zu verhindern. Das war das Pathos, mit dem Knigge mal angetreten ist. Mhm. Also die Umgangsformen sind nicht dazu da, einer bürgerlichen Etikette zu dienen, sondern die Affekte abzumildern, auch die Ungeduld, den Zorn, das Genervtsein. Und da helfen Umgangsformen sehr. Allerdings muss man sich dann teilweise schon auch noch mal ein bisschen angucken, finde ich, weil sie eben gerade auch etwa im Umgang mit Kindern schon sehr herrische Formate entwickelt hatten. Und deswegen mag ich das Wort zurück nicht. Du bist ja der viel Jüngere als ich. Und ich mag an der ganzen Diskussion immer nicht die Unterstellung, dass es früher mal besser war. Manches
absolut
war
richtig.
Früher besser, manches war früher auch schlimmer.
Absolut. Hast
ich würde eher sagen,
recht.
Wo wollen wir hin?
Ja.
Und in der Tat würde ich sagen, wir müssen wieder hin zu einer intensiveren und vielleicht auch realistischen Wahrnehmung unserer aller Körper. Wir müssen uns mehr umarmen, wir müssen einander mehr ins Gesicht gucken, wir brauchen mehr Zeit füreinander. Aber es ist kein Zurück, sondern es ist eine Beschreibung eines naheliegenden Ziels, naheliegend deswegen, weil sich ja alle danach sehnen, auch die 15-Jährigen, die mit diesem Zurück überhaupt nichts anfangen können. Und dieses kulturkritische Zurück zu den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts oder so, das mag ich deswegen nicht, weil es in dieser Zeit Leute gab, die überhaupt nicht davon profitiert haben. Ganz im Gegenteil, weil es einfach so Unterdrückungsmachtverhältnisse gab, die waren nur kaschiert durch die sogenannte gute alte Zeit. Die Frage, wo wollen wir hin als Menschen, als Menschheit, aber auch im unmittelbaren Umfeld, in Nachbarschaften, in Stadtteilen, das ist für mich die wichtigere Frage.
Okay, also nach vorne zu mehr Menschlichkeit und nach, ja, und noch zu, warte mal, zu mehr, also weil wir jetzt wirklich am Ende da sind.
Ganz pathetisch gesagt zu mehr Liebe, ja, aber nicht als schon. Emotion, ja. Sondern als Selbstverpflichtung zu gucken, was braucht das Gegenüber gerade und nicht, was hilft mir am meisten, um mich durchzusetzen.
Ja, und ganz ehrlich, das ist dann auch nicht irgendein Tipp, der irgendwie ganz schwer umzusetzen ist, sondern den kann man wirklich ganz konkret im kleinen Alltag jeden Tag leben. So. Und deshalb übrigens auch, finde ich super, lass uns das festhalten, weil... das ist immer das Schöne auch, deshalb mache ich das so gern mit dir, diesen Podcast, ne? Weil wirklich war, wenn wir jetzt am Ende dieser 35 Minuten zu diesem Beschluss kommen, dann hilft mir das auch wieder, genau so durchs Leben zu gehen. Weil ich glaube, das ist dann auch der Weg, dass wir uns auch wieder wohlfühlen bei all diesem, was hatte ich vorhin gesagt, in diesem wilden Weltkarussell. Das ist das Gegenrezept. Es ist wirklich, das klingt so flach, leider, ja, und so abgedroschen, aber das macht es ja nicht weniger wahr.
Und es ist eine Macht, also es ist eine große Macht, einem einzigen Menschen heute so durch den Tag zu helfen, dass der abends ins Bett geht und sagt, ich bin gesehen worden.
Herrlich. Ich will jetzt gar nichts weiter dazu sagen. Genauso bleiben wir heute am Ende stehen, Petra. Vielen Dank, wirklich. Und Sie können diese Folge natürlich auch, wenn Sie sagen, Mensch, das war ja mal ganz interessant, sagen Sie es doch weiter. Und dann können Sie gleich dazu auch hinzufügen, dass Sie diese Folge von Bleib Mensch auch in der ARD-Audiothek finden für Ihre Nachbarn oder für die Freundin oder für den Kumpel. Sehr gerne. Und wenn Sie dann in der ARD-Audiothek unterwegs sind, da gibt es dann auch noch den Podcast Sparks von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Sparks erzählt Geschichten von Menschen, die uns auch inspirieren. Geschichten von Menschen, die anpacken und Probleme lösen, auch wenn es mal schwierig wird. Egal, ob es dabei um Müllberge geht, um Stromverschwendung oder soziale Ungerechtigkeit. Also quasi ein Funke, der da überspringen kann. Deshalb auch der englische Titel Sparks. Finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Das war Folge 44. Darauf jetzt ein Schnaps, Petra. Hat richtig Bock gemacht. Danke dir.
Ich danke dir.
Und bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.
Ciao.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.